Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Wir grüßen Sie wieder alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Er ist in unserer Mitte. Wir grüßen Sie mit dem Wort zu dem heutigen Sonntag-Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ein paar Informationen am Anfang. Dann sind Sie auch herzlich eingeladen. Nächsten Sonntag zur Bibelstunde, die, so Gott will, Schwester Elke Keinert halten wird. Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Heute Morgen habe ich dazu was gelesen. Da stand, solange wir nur auf uns selbst blicken, uns nur mit unseren Begrenzungen, Nöten und Sünden betrachten, bringen wir auch nur das alte Lied zustande. Das Lied der Mutlosigkeit und der Frustration. Und bekanntlich ändert das sich erst, wenn wir eine andere Blickrichtung bekommen. Denn das neue Lied, das braucht einen Anlass. Nun zwar einen in den Blick bekommen oder wieder neu in den Blick nehmen von den kleinen und größeren Wundern in unserem Leben. Und auch die Schönheit in der Schöpfung, die wir ja im Mai besonders entdecken können, die hilft uns, diese Wunder zu sehen und das neue Lied anzustimmen. Und so singen wir auch ein Mai-Lied. Sie sehen es hier vorne an der Leinwand. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottes Güte. Hier vorne an der Leinwand. Noch kurz etwas weiter aus meiner Morgenlektüre. Das neue Lied muss nicht unbedingt zeitlich neu sein, sondern qualitativ. Es hat Gott zum Thema und Mittelpunkt. Es besingt seine guten Absichten, Verheißungen und Taten. Und dieses neue Lied ist das Lied der Lieder für den Herrn der Herren. Und der Psalm für den heutigen Sonntag und die Woche, der kann uns auch zu diesem Blickwechsel helfen. Und wir beten miteinander einige oder die Verse aus diesem Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn. Wir beten. Und Herr Jesus, das wünschen wir uns so sehr, dass aller Weltenden dein Heil sehen in Jesus, dass aller Welt dein Heil kund wird. Und darum bitten wir dich und danke, dass du dein Heil auch in unserem Leben sichtbar werden lassen willst. Schaffe du Heil zu deiner Rechten mit deinem heiligen Arm. Steh du uns bei und danke für alle Treue, die wir erleben durften. Danke, dass du auch heute hier in unserer Mitte bist. Du weißt, was wir brauchen. Gib du uns dein Wort und segne du das Reden und Hören. Amen. Jetzt singen wir noch einmal ein Lied zu dem Sonntag Kantate, das hier vorne an der Leinwand erscheint. Wir haben es schon ab und zu gesungen. Ich denke, wir kriegen es hin.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen können. So schön es zwischendurch ist, auch einmal ein biblisches Buch in der Bibelstunde am Stück miteinander zu betrachten, so braucht es doch auch immer wieder ihre Bereitschaft, sich nach Wochen wieder in die Handlung mit hineinnehmen zu lassen. Und so ist auch an diesem Sonntag wieder. Wir sind ja beim Buch Nehemia, dem Buch, das in seinen ersten Kapiteln vom Wiederaufbau der Stadtmauer in Jerusalem berichtet. Sie wurde ja durch die Babylonier zerstört. Der Tempel war bereits durch den Priester Esra wieder aufgebaut worden, aber die Mauer, die lag immer noch, auch nach Jahren, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft in Trümmern. Und es hat bedeutet, dass die Feinde aus- und eingehen konnten in Jerusalem, ohne dass sie jemand daran hinderte. Im Jahr 445 vor Christus war es dann soweit. Unter Nehemia wurde der Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems in Angriff genommen. Er konnte seine Landsleute motivieren, und zwar mit den Worten: Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. In Kapitel 3 haben wir uns letztes Mal angeschaut und gestaunt, wer sich alles in dieses Werk aufgemacht hat, mitzumachen. Und zwar waren es Leute aus Jericho, aus Gibeon, aus Tekoa, aus Jerusalem. Es waren Priester und Leviten, es waren Salbenmischer und Krämer, es waren Männer und Frauen und viele andere mehr. Alle packten sie miteinander an, ohne Rücksicht auf Namen und Rang, voller Einsatzbereitschaft und voller Hingabe. Dann haben wir aber auch schon gehört, das letzte Mal, dass der Mauerbau eine angefochtene und umkämpfte Sache war, und machten uns klar, wo Gott am Werk ist, müssen wir immer wieder damit rechnen, dass sich auch der Widersacher aufmachen wird. Er versucht, Zweifel und Mutlosigkeit in unser Herz zu säen. Und hier tut er es in der Gestalt von zwei Männern, die namentlich genannt werden: Sanballat, der Statthalter von Persien, und Tobia, Statthalter von Ammon. Und die beiden lassen nichts unversucht, Gottes Volk mit ihrem Reden ins Wanken zu bringen und zu entmutigen. Zunächst verspotten sie die Bauleute, indem sie sagen, das sind doch ohnmächtige Juden. Als nächstes verspotten sie das Werk selber. Wie kann ein Überrest ohnmächtiger Juden eine Mauer errichten, die so mächtig ist, dass sie Jerusalem vor einem feindlichen Heer zu schützen vermag? Schon ein Fuchs kann bewirken, dass sie wieder einstürzt, wenn er auf die Mauer springt. Und zuletzt richtet sich ihr Spott noch gegen das Baumaterial. Mit Steinen, die schon viele Jahre der Witterung ausgesetzt sind, wollen die eine stabile Mauer bauen. Das geht doch gar nicht. Aber trotz ihrem Spott und trotz ihren lästerlichen Reden wächst die Stadtmauer von Tag zu Tag. Und wir fragten uns auch schon letztes Mal, was war denn Nehemias Geheimnis? Nehemia wendete sich an den Allmächtigen und er schüttet sein Herz vor ihm aus. Er betet: Höre nur, unser Gott, wie verachtet wir sind. Sie haben mit ihren Worten nicht uns, sondern in Wirklichkeit dich beleidigt. Und dann lesen wir: Und das Volk gewann neuen Mut. Nehemia lässt sich von ihren Worten nicht einschüchtern. Sie bauen weiter an der Mauer, bis sie sich zur halben Höhe schließt. Ein Teilsieg war errungen, zum Ärger der Feinde. So weit waren wir letztes Mal gekommen. Und da würde ich jetzt wieder einsteigen mit Kapitel 4, Nehemia 4, und die Verse 1 bis 7 zunächst lesen. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich, alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen's nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Berg ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran, da stellte man sich auf unten hinter der Mauer an die offenen Stellen. Und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Plötzlich ist Jerusalem von lauter Feinden umgeben. Die schließen sich zu einer Allianz zusammen. Im Westen mobilisieren die Philister, im Süden sind es die Araber, im Norden ist Sanballat mit seinen Gefolgsleuten und im Osten die Ammoniter. Und alle sind sie sich eins im Kampf gegen die Juden. Es kommt uns in unserer heutigen Zeit auch sehr bekannt vor. Die Feinde wollen mit aller Macht verhindern, dass sich die Mauerlücken in der Mauer von Jerusalem schließen. In die klare innere und äußere Haltung der 42 Bautrupps, die inzwischen erfüllt waren von dem gemeinsamen Anliegen, dass Gott in ihrer Mitte wieder das Sagen haben sollte, versuchen nun die Feinde Verwirrung zu bringen. Verwirrung war zu allen Zeiten die erklärte Taktik des Feindes und sie ist bis heute. Und damals wie heute geht es ihm darum, die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Nicht umsonst heißt sein Name Diabolos, Durcheinanderbringer. Sein Interesse darauf ist gerichtet, sowohl das Wachsen der Gemeinde als Ganzes, als auch das persönliche Wachstum im Glauben jedes Einzelnen zu verhindern. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Und mit allen Mitteln will nun der Widersacher verhindern, dass Gott eine feurige Mauer um sie her ist und um uns ist und dass Gott unser Leben bestimmt. Nehemia erkennt die Gefahr und er trifft Abwehrmaßnahmen. Und die erste Abwehrmaßnahme, von der hörten wir in Vers 3, die lautet: Wir aber beteten zu unserem Gott. Wir aber beteten zu unserem Gott. Das war bereits Nehemias Reaktion auf den Spott der Feinde und die Mutlosigkeit seiner Landsleute in Kapitel 3. Damals betete er: Herr, höre, wie verachtet wir sind. Und auch hier legt Nehemia die Mutlosigkeit und die Verzagtheit und die Kraftlosigkeit seiner Leute wieder Gott hin. Diese überblicken plötzlich den Schutt nicht mehr. Sie denken, ihre Kraft reicht nicht aus, die ganzen Trümmer zu beseitigen und wegzuschaffen. Nehemia weiß, das Erste und Wichtigste, die erste und wichtigste Aktivität, wenn der Durcheinanderbringer sein Werk an uns tun will, ist: Ich muss beten. Ich muss beten. Nehemia war es gewohnt, in allen Lagen auf die Angriffe des Feindes mit Gebet zu reagieren. Und ich habe mich an der Stelle gefragt: Wie ist bei uns? Wie ist bei mir? Ist nicht so, dass wir oft schnell die Reihenfolge verwechseln und zuerst etwas Unüberlegtes Eigenes tun? Und erst danach Gott um Hilfe bitten, wenn wir merken, dass es mit unserer Kraft und mit unseren Mitteln nicht ausreicht, nicht hinkommt. Darum kommt doch, und das wissen wir im Grunde in unserem Herzen nur zu gut, allein aus dem verborgenen Aufblick zu Gott das Rechte reagieren können, auf das, was wir in eigener Kraft im Grunde nicht meistern können, nämlich die Angriffe des Feindes. Bei Nehemia war die Reihenfolge klar: Erst beten, dann handeln. Und das lesen wir auch dreimal bei David, dass er sagt: Ich aber bete. Und zwar in Psalm 55, in Psalm 69 und in Psalm 109. Und in Psalm 109 lässt uns David ein wenig hineinschauen in die Situation, in der er es sagte und er es brauchte: Ich aber bete. Und ich lese aus Psalm 109 jetzt einige Verse daraus. Und zwar die Verse 1 bis 5 und dann die letzten beiden Verse 30 und 31. Gott, mein Ruhm, schweige nicht, denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul wieder mich aufgetan. Sie reden wider mich mit falscher Zunge und reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Und jetzt noch die letzten beiden Verse. Ich will dem Herrn sehr danken mit meinem Munde und ihn rühmen vor der Menge, denn er steht dem Armen zur Rechten, dass er ihm helfe von denen, die ihn verurteilen. Ich aber bete. Davids Reaktion, Nehemias Reaktion, und unsere darf es auch sein. Und die zweite Abwehrmaßnahme, die Nehemia trifft, ist: Er stellt Wachen auf. Und zwar rund um die Uhr. Tag und Nacht findet sie der Feind vorbereitet. Nehemia will hellwach sein, wenn der Feind seine Attacken gegen ihn und seine Landsleute macht. Wachet und betet. So hat auch Jesus einmal gesagt im Garten Gethsemane, als er seine Jünger schlafend vorfindet: Wachet und betet. Und ich denke, wir wissen es alle aus unserem eigenen Leben, dass manche Stellen in unserem Leben besonderer Wachsamkeit bedürfen. Zum Beispiel unser Mund, unsere Lippen, unser Reden und auch unsere Augen. Und auch hier erleben wir es wieder, dass auch David drum weiß. Denn er betet zu Gott in Psalm 141, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Ich weiß es von mir, wie schnell sagen wir etwas Unbedachtes. Das kennen Sie sicherlich auch. Worte sind ja so wie Federn. Wenn sie mal ausgesprochen sind, dann kann man sie ganz schlecht wieder ungeschehen machen. Und so ist auch mit Federn. Wenn sie mal davongeflogen sind, dann lassen sie sich ganz schlecht überhaupt wieder einfangen. Und auch unsere Augen und unsere Ohren sind gefährdet, sich Dinge anzusehen oder anzuhören, wo wir auch wissen, im Grund schadet es uns. Aber es können auch noch ganz andere Dinge sein, wo wir wachsam sein müssen. Und das merken wir dann jetzt auch gleich im nächsten Punkt. Das dritte. Nehemia stellt an allen Mauerlücken, könnt auch sagen, an allen offenen Stellen besondere Verteidigungsposten auf. Und dazu lese ich jetzt den Vers 7 aus Nehemia 4. Da stellte man sich auf, unten hinter der Mauer an die offenen Stellen, und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Nehemia weiß, wenn die Feinde kommen, dann werden sie uns als allererstes an den Mauerlücken angreifen. Und auch uns greift der Durcheinanderbringer immer mit Vorliebe an unseren Schwachstellen an. Dort, wo die Mauer in unserem Leben nicht geschlossen ist. Dort, wo Gott keine feurige Mauer um uns herum sein konnte. Vielleicht ist unser Stolz, der ihm immer wieder ein Einfallstor in unser Leben ermöglicht, oder Unversöhnlichkeit, oder Eifersucht und Neid, oder Empfindlichkeit, oder es können auch noch ganz andere Dinge sein. An unseren Mauerlücken sind wir am verwundbarsten. Dorthin schießt der Feind seine Pfeile am allerliebsten, weil er weiß, dass er uns hier am besten treffen kann. Und deshalb ist wichtig, dass wir gerade an unseren Schwachstellen hellwach sind, so wie damals der Nehemia war, und Gott für uns bitten, Herr, bilde gerade dort, wo ich schwach bin oder wo ich versuchlich bin, eine feurige Mauer um mich her. Ein viertes. Nehemia richtet den Blick seiner Bauleute auf den einen, der mächtiger ist als alle Feinde. Nehemia richtet den Blick seiner Bauleute auf den einen, der mächtiger ist als alle Feinde. Ich lese Vers 8. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an euren großen Gott. Wir haben einen Gott, der allem überlegen ist. Nicht Satan und nicht die Mächte der Finsternis sind die überlegenen Größen. Auch nicht unsere Umstände und unsere Verhältnisse bestimmen unser Leben. Wir sind weder Menschen noch Mächten noch sonst irgendetwas ausgeliefert. Gott ist König und wir gehören zu seinem Reich. Ein fünftes. Nehemia entwickelt eine Doppelstrategie. Ich lese dazu die Verse 9 bis 11. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda, das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Die eine Hälfte der Bauleute arbeitete, während die anderen mit Speeren, Schilden, Bogen und Panzern bewaffnet waren. Eins wird hier deutlich: Der Kampf gegen den Feind durfte den weiteren Aufbau der Mauer nicht ersetzen. Der Kampf gegen den Feind durfte den weiteren Aufbau der Mauer nicht ersetzen. Die Bauleute waren nicht entmutigt nach Hause gegangen, sondern arbeiteten weiter am Bau der Mauer und vertrauten auf Gottes Wort. Und wenn es hart auf hart ging, dann hielten sie in der einen Hand ihr Handwerkszeug, die Kelle, und in der anderen Hand zur Verteidigung das Schwert. Aus Kelle und Schwert wurde im Mönchtum dann der Leitsatz: Bete und arbeite. Und für uns darf das heißen: voll Vertrauen beten und voll Zuversicht arbeiten, auch am Bau des Reiches Gottes. Ich denke, das dürfen wir und das wollen wir auch hier von Nehemia lernen. Nehemia widerstand den feindlichen Angriffen betend und vertrauend und durfte erfahren, Gott ist stärker. Er hilft hindurch, wenn wir nur ganz auf ihn vertrauen. Aber das andere wird hier auch sichtbar. Den Kampf erspart uns Gott nicht. Aber er lässt uns auch nicht ungerüstet in den Kampf gehen. Vielmehr ist wichtig, dass wir als gerüstete, als vorbereitete Leute in den Kampf gehen. Denn wir haben es auch in unserem Alltag mit einem gerüsteten, angriffsbereiten Feind zu tun. Nicht, dass es uns geht, wie es mal in 1. Samuel 13, Vers 22 zu lesen ist, so kam es, dass am Tage der Schlacht gegen die Philister weder Schwert noch Spieß zu finden war in der Hand des ganzen Volkes. Gott hat uns eine Ausrüstung gegeben. Und als gute Bibelkenner wissen Sie, wo die steht im Neuen Testament. Bitte? In Epheser 6, genau. Da hat er uns eine Ausrüstung gegeben, die uns Paulus da aufgeschrieben hat. Und da lese ich jetzt aus Epheser 6 die Verse 10 bis 18 dazu. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Wie der Nehemia, so wusste auch Paulus um die Gefahren, in denen wir als seine Nachfolger und Nachfolgerinnen im Blick auf die listigen Angriffe des Feindes stehen. Und deshalb beginnt er in Vers 10 mit der Aufforderung: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir müssen es lernen, im Herrn und nur im Herrn stark zu sein. Ohne ihn vermögen wir nichts. So sagt auch Jesus in Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber in ihm und durch ihn vermögen wir alles. So Paulus in Philipper 4, Vers 13. Das ist das eine. Und wir dürfen vom Sieg Jesu erleben und mit seinen Siegesmöglichkeiten rechnen. Eins steht fest, der Teufel ist ein besiegter Feind. Jesus hat ihm am Kreuz die Macht genommen. Leider vergessen wir das immer wieder. Theoretisch wissen wir es zwar, aber wenn es in unserem Alltag schwierig wird, dann verlieren wir es ganz schnell aus den Augen. Denn die Realität scheint dem, was wir wissen, im Grund oftmals zu widersprechen. Der Widersacher weiß es. Er legt es immer wieder darauf an, unser Vertrauen auf unseren Herrn und die Beziehung zu ihm zu zerstören und wenn er das nicht schafft, zumindest zu stören. Das erlebten wir hier in Kapitel 4 bei Nehemia und seinen Landsleuten. Das werden wir auch in den folgenden Kapiteln noch sehen. Denn so schnell gibt weder der Feind noch die Feinde hier in dieser Geschichte Sanballat und Tobia und ihre Gefolgsleute auf. Paulus stellt uns in Epheser 6 auch ganz klar das Ziel vor Augen. Was gilt's? Was gilt's für uns? Es gilt, den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten. Es gilt, den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten. Oder anders ausgedrückt, es gilt, das Feld zu behaupten und dem Widersacher kein Einfallstor in unser Leben zu ermöglichen. Ich möchte es noch einmal festhalten. Wir stehen auf dem Boden, den Jesus für uns erworben und gewonnen hat. Auf dem dürfen wir stehen. Und das wollen wir jetzt auch mit einem Lied besiegeln und besingen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Es kommt unter der Nummer 260 in unserem Liederbuch und wir singen die Strophen 1 bis 4. 260, 1 bis 4.
Thank you.
Strophe. Wir sind dem Feind nicht wehrlos ausgeliefert, sondern haben Gottes Zusagen als Waffen gegen ihn. Und in aller Kürze möchte ich jetzt aus Epheser 6 noch einige dieser Waffen, dieser Rüstungsgegenstände, die uns zur Verfügung stehen, anschauen. Da ist der Gürtel der Wahrheit. Mit ihm sollen wir umgürtet sein. Er ist ein entscheidendes Kennzeichen eines Jüngers Jesu. Und ich denke, im Alltag merken wir es. Zur Wahrheit und zur Wahrhaftigkeit brauchen wir Mut und Weisheit. Das klingt zum einen logisch und einfach, aber wie schnell schleichen sich auch Notlügen bei uns ein. Aus Angst vielleicht voreinander, oder auch aus Stolz oder auch aus noch ganz anderen Gründen. Und wie schnell spielen wir einander auch etwas vor. Und wie schnell gelingt es dem Teufel, der ein Vater der Lüge ist, uns Lügen über Gott, über sein Wort, über unsere Glaubensgeschwister und auch über uns selbst in unser Herz zu pflanzen. Das Zweite, was ich kurz ansprechen möchte, ist der Panzer der Gerechtigkeit. Auch mit ihm sollen wir bekleidet sein. Und damit meint Paulus nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Denn wir wissen es aus dem Römerbrief, dass keiner von uns gerecht ist, von Natur auch nicht einer. Sondern Gottes Gerechtigkeit, um die geht's, die er uns in seinem Sohn Jesus Christus anbietet. Und diesen sicheren Panzer brauchen wir, denn der Feind versucht es immer wieder, die Gewissheit, dass Jesus uns durch sein Sterben am Kreuz auf ewig vor Gott gerecht gemacht hat, in Frage zu stellen, daran zu rütteln. Im Römerbrief antwortet der Paulus einmal auf die Frage, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wissen Sie, wie die Antwort lautet? Bitte? Ja, Gott ist es, der gerecht macht. Ja, der sie rechtfertigt. In Römer 8. Der Schild des Glaubens. Vor allem aber beginnt es in Vers 16. Und damit will Paulus seine Wesentlichkeit zum Ausdruck bringen. Am Schild des Glaubens müssen alle feurigen Pfeile des Bösen abprallen. Es mögen spöttische Worte sein, wie hier bei Nehemia. Es können auch ganz andere Dinge sein. Und ich habe mich da auch gefragt, weil es ja immer wieder auch wichtig ist, uns zu überlegen, wie sieht denn das praktisch aus in meinem Leben und in unserem Alltag, diesen Schild des Glaubens zu benutzen und zu gebrauchen. Ich habe mir ein paar Dinge notiert, die mir dazu ins Herz fielen, indem ich meine Zuflucht zu Jesus nehme und mich bei ihm berge, indem ich seinen Namen anrufe. Und vielleicht ist manchmal auch eine Hilfe, ein Glaubenslied anzustimmen. Und ein Viertes, wo ich dachte, indem wir uns fest auf Gottes Zusagen stellen und ihnen vertrauen. Und eine solche Zusage ist zum Beispiel der Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ein weiterer Teil der Waffenrüstung ist das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und es ist sowohl eine Abwehr als auch eine Angriffswaffe. Satan versteht es, Gottes Wort zu verdrehen oder auch aus dem Zusammenhang zu lösen. Das wird uns ganz besonders deutlich in der Versuchung Jesu in der Wüste. Und es ist sehr eindrücklich, wie Jesus darauf reagiert. Jedes Mal, nicht mit einer langen Auseinandersetzung und Diskussion mit dem Feind, sondern indem er sagt, es steht geschrieben. So sagt auch Martin Luther, wenn dir etwas Feindseliges begegnet, dann nimm das Schwert des Geistes zur Hand. Aber auch hier gilt es wieder, um es gebrauchen zu können, müssen wir es kennen. Und das heißt, wir müssen mit dem Wort Gottes leben. Wir müssen daraus schöpfen, darüber nachsinnen, uns vom Wort Gottes lehren, nähren. Sonst bleiben wir leicht auf der Strecke. Aber im Wort Gottes gegenüber ist der Teufel ohnmächtig. Ich komme zum Schluss. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit. Auch in dem Punkt ist mir Nehemia ein großes Vorbild. Diese Aufforderung zum Gebet hier in Epheser 6 ist nicht nur ein Anhängsel, nicht nur ein letzter Versuch, sollten die anderen Rüstungsgegenstände nicht ausreichen, nicht genügen. Vielmehr gehört zum Anlegen der Waffenrüstung zwingend auch das Gebet. Es ist mit den vorausgegangenen Gegenständen aufs Engste verbunden. Und Paulus sagt noch ein Übriges, er sagt noch, betet im Geist. Da sagt jemand dazu, wenn wir im Geist beten, dann sind wir nicht so sehr auf unsere Sorgen und Probleme fixiert, sondern vielmehr auf das, was Gottes Wort uns verheißt. Dann haben wir Gottes Größe und Macht vor Augen und seine Liebe, die seinen Kindern gerne gibt. Und ein Ausleger schreibt, beten ohne den Geist ist vergleichbar mit dem Versuch, einen harten Herrn von einer Notlage zu überzeugen und ihm Hilfe abzuringen. Aber als Kinder Gottes reden wir mit unserem Vater. Der weiß, was wir nötig haben. Er weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Und mit unserem himmlischen Vater und mit Jesus dürfen wir jetzt auch reden und noch beten miteinander. Herr Jesus, hab so vielen Dank, dass du den Sieg über Satan am Kreuz errungen hast, dass du Sieger bist und lebst und wir auf Siegesboden mit dir stehen dürfen. Aber wir brauchen auch Bewahrung in unserem Alltag, dass wir nicht den listigen Angriffen Satans auf den Leim gehen. Wir brauchen Bewahrung auf Schritt und Tritt. Deshalb möchte ich dich bitten, lass uns nahe bei dir leben und nicht auf uns und unsere vermeintliche Stärke, sondern ganz auf dich vertrauen. Und lass uns nicht ohne den Gürtel der Wahrheit und nicht ohne den Panzer der Gerechtigkeit und ohne den Schild des Glaubens in die neue Woche gehen. Danke, Herr, dass wir uns dir anbefehlen dürfen und dir vertrauen dürfen. Amen. Noch einmal mit einem Lied wollen wir uns ermutigen und stärken. Herr, du bist meine Stärke. Auch das finden Sie vorne an der Leinwand. wer tatsächlich schon gehen muss, da wünsche ich es, dass Sie es getrosten Herzens tun dürfen und wünsche Ihnen eine gute Woche. Und dann bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.